Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So wollen wir unseren Gottesdienst beginnen. Und ich möchte Sie grüßen heute Morgen mit dem Wort aus der Apostelgeschichte. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden, als allein der Name Jesus. Das war eins der großen Worte der Reformationszeit, die in der Bibel wiederentdeckt wurden. Wir wollen miteinander das Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« singen, alle vier Verse. Doch bevor wir miteinander singen, wollen wir das Familienquartett Laudenschlager hören mit einer Komposition über dieses Lied »Ein feste Burg« und anschließend wollen wir dann miteinander alle vier Verse singen. Mit Gott reden im Gebet. Lieber Vater im Himmel, wenn wir diese Worte singen, dann merken wir erst, wie weit wir weg sind von einem gefüllten Leben mit dir. Und was andere Menschen bei dir an Schutz und an Zuversicht gefunden haben. Und wie sie es in ganzem Glauben gewagt haben, dir nachzufolgen. Herr, dir bekennen wir das Laue und das Träge unseres eigenen Glaubenslebens. Und du weißt es, wie wir dir oft nur mit halbem Herzen nachfolgen. Wir bitten dich, erneuere du uns heute und zeige du uns die Kraft deines Wortes. Du hast in schweren Zeiten und in dunklen Zeiten und in Zeiten der Lüge und der Vernebelung durch dein Wort geredet. Herr, rede auch in unserer Zeit ganz neu mit uns allen, dass wir deine Stimme vernehmen, nichts anderes, nicht Menschenwort, sondern dein Wort. Herr, lass das auch jetzt heute an diesem Reformationsfest unter uns geschehen. Wir bitten dich darum. Und so dürfen wir dir jetzt auch in der Stille all das sagen, was jeder von uns dir allein sagen möchte. Wir harren auf dich, Herr, unser Gott, und wir wissen, du wirst uns erhören. Amen. Nun freut euch, lieben Christengemein. Familie Lautenschlager wird uns nun diesen Choral spielen. Das gab es in Israel auch schon, dass das Heiligtum nicht mehr der Ort war, wo Gottes Herrlichkeit sich offenbart, sondern dass das Heiligtum der Ort war, wo die Majestät Gottes verdreht wird in eine Lüge. Ich lese aus dem Psalm 74 die Klage von dem entweihten Heiligtum. Gott, warum verstößt du uns für immer und bist so zornig über die Schafe deiner Weide? Gedenke an deine Gemeinde, die du vor Zeiten erworben und dir zum Erbteil erlöst hast an den Berg Zion, auf dem du wohnst. Richte doch deine Schritte zu dem, was so lange wüst liegt. Der Feind hat alles verheert im Heiligtum. Deine Widersacher brüllen in deinem Hause und stellen ihre Zeichen darin auf. Hoch sieht man Äxte sich heben, wie im Dickicht des Waldes. Sie zerschlagen all sein Schnitzwerk mit Beilen und Hacken. Sie verbrennen dein Heiligtum bis auf den Grund, entweihen sie die Wohnung deines Namens. Sie sprechen in ihrem Herzen, lasst uns sie ganz unterdrücken. Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Lande. Unsere Zeichen sehen wir nicht, kein Prophet ist mehr da. Und keiner ist bei uns, der etwas weiß. Ach Gott, wie lange soll der Widersacher noch schmähen und der Feind deinen Namen immerfort lästern? Warum ziehst du deine Hand zurück? Nimm deine Rechte aus dem Gewand und mach ein Ende. So gedenke doch, Herr, wie der Feind schmäht und ein törichtes Volk deinen Namen lästert. Gedenke an den Bund, denn die dunklen Winkel des Landes sind voll Frevel. Lass den Geringen nicht beschämt davongehen. Lass die Armen und Elenden rühmen deinen Namen. Mache dich auf, Gott, und führe deine Sache. Denk an die Schmach, die dir täglich von den Toren widerfährt, von den Dummen. Vergiss nicht das Geschrei deiner Feinde, das Toben deiner Widersacher wird je länger, je größer. Und singen wir das Lied, Ach, bleibe uns, Herr Jesu Christ, 207, die Verse 2, 3 und 4, 207, 2, 3 und 4. Unsere sonntäglichen Gottesdienste sind ja der Treffpunkt der Gemeinde. Es gibt nichts, wo wir uns so zusammenfinden. Und da wollen wir immer dran denken, dass auch manche getrennt von uns teilnehmen. Schon drüben haben wir es jetzt ganz ideal, dass Mütter mit Kleinkindern, die von der Mutter nicht weg wollen, in der Übertragung jetzt gleichzeitig teilnehmen können. Und auch unsere Kranken. Es geht durch viele Häuser im Lauf der Woche dann das Band, dass viele grüßen, wollen sie auch an dieser Stelle ganz herzlich grüßen im Gedenken. Auch die Namen der Kranken, die wir dann hinten immer wieder, die aus unserer Mitte des Gottesdienstes im Krankenhaus liegen oder zu Hause krank sind, dort an der Tafel angeschrieben sind. Ich habe heute nur zwei Verse als Predigttext unter dem Thema die Mitte der Bibel, Johannes 5, 39 und 40. Ihr suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habe das ewige Leben darin, und sie ist es, die von mir zeugt. Aber doch wollt ihr nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Herr, gib uns ewiges Leben. Amen. Liebe Gemeinde, manche meinen ja, Reformation sei ein geschichtlicher Rückblick, als ginge es heute um die Hammerschläge an der Schlosskirche von Wittenberg und um Wartburg und um Kaiser und Reich und um Kirchenspaltung. Nein, es geht doch heute nicht um den Rückblick. Dann würde das sich nicht lohnen, dass wir 450 Jahre uns zurückerinnern. Es geht um etwas viel Wichtigeres. Was wir heute zum Anlass eines besonderen Gedenktages machen, ist ein wichtiges Ereignis. Ich muss es Ihnen jetzt am Anfang sagen, dass es mir schwerfällt, darüber zu reden. Dass wir uns heute erinnern, dass die Gestalt der Gemeinde Gottes trostlos zerstört sein kann in dieser Welt. Vielleicht sagt einer, pst, sag's nicht, Konfirmanden sind da. Vielleicht ist einer heute in unserer Mitte, der wollte nur mal reinhören, dann stößt das doch ab. Warum hat man das nicht zu Martin Luther sagen können? Red doch die Schäden der Kirche nicht so offen. Wir müssen doch zusammenhalten. Das war nicht nur vor 450 Jahren die Not, sondern solange es Menschen in dieser Welt gibt, die Gott dienen, hat der Teufel seinen Tempel mitten in der Kirche aufgebaut. Das ist der Gedenktag heute. Wenn wir uns jetzt zurückerinnern, dann kommt uns das wie eine scheußliche Zukunftsvision vor. Wie vom Antichristen, dass das möglich ist. Dass unter der frommen Predigt sich die Bestechung breit macht, dass es nur noch um Geld gehen kann. Dass selbst unter Christen jede Kritik abgewürgt wird in geistlichem Hochmut. Dass Bruderschaft abstirbt, dass die wichtigsten Gebote Gottes über Bord geworfen werden, dass eine Kirche das vergisst, was sie zur Kirche macht, obwohl eine Stadt überschwemmt ist von Kapellen und religiösem Leben. Stuttgart zählte damals einen Bruchteil der heutigen Einwohner und hatte viel mehr Kirchen als heute. Das ganze Alltagsleben war durchdrängt von Religion. Wenn das heute nicht so wäre, ja, sagen Sie, wie ist es denn heute? Wenn wir heute uns kritisch fragen, haben wir nicht schon längst das Erbe zerstört, das uns Gott anvertraut hat, dann höre ich oft in den Gesprächen, dass Leute sagen, pst, das darf man nicht sagen, darüber darf man nicht reden, hab doch Zuversicht. Ich verstehe nicht, wie das nicht die Frage ist, die in den Kirchengemeinden, in den Synoden verhandelt wird, ob wir noch auf dem Boden stehen, der uns im Wort Gottes gewiesen ist. Welche Frage soll denn sonst noch für eine Kirche von Belang sein? Doch nicht nur in der Reformation. Sehen Sie doch einmal die Geschichte des Volkes Israels an. Als dieses Volk 42 Jahre durch die Wüste gewandelt war und gerade dabei war, dieses Land in Besitz zu nehmen, da hat Josua gesagt, zuerst Klarheit schaffen an der Basis. Klarheit schaffen, ob ihr auf dem Grund stehen wollt, auf dem ihr allein leben und sterben könnt. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen, dann tut von euch die fremden Götzen. Ihr könnt wählen, aber man kann Gott nicht halb dienen. Reformation, das war doch unter Josia, als sie dieses Gesetzbuch unter dem Gerümpel des Tempels wiederfanden und dieses Buch auf einmal lasen und entsetzt waren, wie dieses Buch der Bibel so ganz anders redet, als wir es uns in den Gedanken zurechtgemacht hatten. Das war unter Esra, als sie die Stadt Jerusalem nach der Zerstörung und der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft wieder aufgebaut hatten und so glücklich waren. Und dann lasen sie das Buch und auf einmal weinten sie. Das gab ein Erschrecken im Volk, dass man auf einmal merkt, wir tun so, als ob wir Gott dienen und dienen ihm doch gar nicht. Ich war in diesen Tagen wieder traurig, wenn ich lesen muss in vielen Blättern und Blättchen und in Ansprachen, in Rundfunk und Fernsehen, als ob es in der Reformation um die äußere Gestalt der Kirche ginge, als ob es um den modischen Wandel geht und um die Anpassung an die Zeit, da habe ich keine Sorge. Warum werden moderne Menschen nicht die Form ihrer Zeit finden? Wir reden auch nicht von vorgestern. Aber das war doch nicht die Frage der Reformation. Was hat das Luther bewegt, wie man Kirchenbezirksgrenzen abtrennt und wie man neue Strukturen schafft? Da war ein Mann, der vom Wort der Bibel getroffen war. Und ich frage mich, ob es das in unserer Mitte überhaupt noch gibt, dass Menschen da sind, die vom Wort der Bibel getroffen sind. Und was sind unsere Ordnungen und Neuplanungen, wenn es nicht um dieses Leben geht, das Gott in unserer Mitte schafft und neu macht? Ich möchte es mit einem Bild vergleichen und es klarstellen. Etwa in Äthiopien, dort regnet es 10 Monate im Jahr nicht. Manchmal regnet es auch 12 Monate im Jahr nicht und dann ist Dürre da. Und die Menschen können nur leben, wenn sie einen Brunnen haben. Und in diesem Brunnen, da findet sich allerlei Dreck und da gibt es Tiere und Schlangen, die da drin leben. Und wenn dann die schrecklichen Sandstürme kommen, dann blasen die ganze Massen von Sand in diesen Brunnen hinein. Die Mauersteine, die werden brüchig und die fallen zusammen. Wenn einer da sitzt und sagt, na, wir haben einen Brunnen, das ist doch schön, der wird staunen, in 3 oder 4 Jahren hat er keinen Brunnen mehr. Der ist zugeweht vom Sand der Zeit, der ist zerfallen und brüchig geworden. So ist es unter Christen. Es kann sich gar keiner rühmen und sagen, wir haben die Quelle. Es geht nicht um Kirchenspaltung und ähnliche Fragen heute am Reformationstag, sondern es geht darum, ob Gemeinde einen Brunnen hat, den Brunnen des Wortes Gottes, an dem Menschen Leben haben. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich das in eigener Betroffenheit zu mir selber sage. Und das ist zuerst einmal hier unser Kirchengemeinderat. Nehmen wir selber so das Wasser aus der Bibel, dass wir als die Ältesten der Gemeinde an die Sterbebetten hintreten können. Dass wir zu Menschen gehen können und ihnen das Leben bringen. Hat unser Wort die Vollmacht von Gott? Sie können nun sagen, das war doch das Ereignis in der Reformationszeit, dass die Bibel entdeckt wurde. Ach nein, die Bibel gab es immer. Es gab doch keine mittelalterliche Kirche ohne Bibel. Genauso wenig, wie es heute keinen Christen ohne Bibel gibt. Es gibt keine Theologie ohne Bibel. Die viel ernstere Frage ist, wie wir die Bibel lesen, was wir in der Bibel finden, was uns die Bibel bedeutet, ob das ein Brunnen ist, von dem wir leben. Und deshalb muss ich habe heute nur zwei Teile, einen ersten Teil machen, ganz anders, als ich ursprünglich geplant hatte. Man kann mit der Bibel in der Hand in die Hölle fahren. Wie ich diese Predigtreihe, das einzigartig an Jesus, ausgesucht habe, da habe ich dieses Wort natürlich gewählt, in einer großen Freude darauf, wie ich zu Ihnen sagen kann, was das ist, wenn man Bibel liest und was man in der Bibel finden kann. Wenn man in der Schrift sucht und forscht, suchet in der Schrift, ihr meinet, ihr habe das ewige Leben darin, dort findet ihr's. Und wenn ich dann an einer Predigt arbeite, dann arbeitet zuerst Gott an mir. Und ich habe gemerkt, dass ich das Bibelwort missverstanden habe, denn da steht nicht da, suchet in der Schrift. Sondern was steht denn da? Da sagt Jesus zu Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr sucht in der Schrift. Ihr forscht, ihr dreht jeden Buchstaben um und ihr sortiert die Kommas und ihr forscht hinten und vorne und lernt auswendig und ihr habt Traditionen. Die forschten mehr in der Bibel als wir alle. Und Jesus muss ihnen bescheinigen, dass all ihr Bibellesen für die Katz ist. Dass sie mit all ihrem Bibellesen in die Hölle kommen. Ihr sucht in der Schrift, ihr meint, ihr hättet in eurem Forschen das ewige Leben und ihr habt es eben nicht, weil ihr der Mitte der Sache nicht auf die Spur gekommen seid. Ihr täuscht euch. Ich habe dann bei der Bibelvorbereitung aus der großen Sammlung meiner Väter, geistlichen Väter, den Schweden Olaf Rosenius herausgeholt, einen lutherischen Theologen, der eine vierbändige Auslegung der Bibel geschrieben hat. Und ich habe nachgeschaut, was er zum Thema Bibel sagt. Und dann sagt Rosenius über Seiten, es gibt nichts so Gefährliches in der Welt wie die Bibel. Nirgendwo in der Welt werdet ihr so viel Schläfrigkeit finden, so viel laues Leben, wie unter denen, die die Bibel lesen. Sie nehmen die Bibel, aber sie nehmen sie, um sie doch nicht zu verstehen, um etwas Harmloses daraus zu machen und die entscheidende Anfrage der Bibel nicht zu hören. Dachte, können wir dann Reformationsfest feiern und das wieder deklamieren? Ach ja, die Bibel, und ich hab sie ja. Haben wir sie wirklich? Es gibt ja heute viele Meinungen über die Bibel und es gibt gerade bei der Auslegung der Bibel viele verschiedene Erkenntnisse, die Menschen in der Bibel finden. Und wir müssen nun eigentlich fragen, wie ist denn das möglich? Liegt denn das an der Bibel? Es liegt nicht an der Bibel, es liegt an uns. Man kann die Bibel verdrehen. Und jetzt möchte ich Ihnen Luther als Reformator zitieren, der über dieses Thema immer wieder gesprochen hat. Und wenn Sie diese Worte hören, wird es Ihnen so gehen, dass Sie sagen, man meint, Luther rede zu den aktuellen Fragen unserer Zeit. Er sagt, da gibt es Leute, die wollen an der Bibel eine wächserne Nase machen, eine aus Wachs, die man biegen und drehen kann, wie man will. Und nun zitiere ich wörtlich. Daran sind die schuld, die das heilige Wort Gottes zugunsten ihrer närrischen und unbeständigen Meinungen und Auslegungen missbrauchen und dadurch so weit bringen, dass Gottes Wort, das für alle passt, keinem mehr passt. Aber Wort Gottes ist anders. Wie das Eisen alles zermalmt und zerschlägt, so zermalmt auch das Wort Christi alles Große. Es demütigt die Stolzen, bringt alles Verdrehte zurecht, züchtigt die Zuchtlosen, beugt die Hocherhabenen, beschwichtigt die Zornigen, macht die Geizigen freigebend, freigiebig, die Ungelehrten gebildet, die Weisen zu Narren.
Wenn einer zu mir sagt, die Bibel ist langweilig, ja, wenn Sie die Bibel nach Ihrem Sinn an der wechselnden Nase herumdrehen. Wenn Sie die Bibel lesen und in der Bibel arbeiten, dann sind Sie jedes Mal ein Mensch, der zum Lernen erst anfängt. Und nun darf ich Luther weiter zitieren, wenn er sagt, es kann gar keiner das Wort der Bibel verstehen, wenn er nicht gleichzeitig das, was er liest, in seinem Leben verwirklicht. Es kann gar keiner verstehen. Und dann nennt er es wörtlich so, dass er sagt, ich kann mit Wissenschaft allein die Bibel nicht erschließen. Ein einfacher Mensch wird viel mehr von der Bibel erkennen, als einer, der allein mit seinem Verstand daran geht. Der einfache Mensch, der dieses Wort hört und tut, sagt Luther, wie soll man denn über von Liebe lesen können, wenn man dieses Herz der Liebe nicht in sich bereiten lässt, wenn dieses Wort der Bibel uns nicht gleichzeitig umformt. Und dann verstehen Sie, was Jesus an dieser Stelle den Pharisäern vorwirft. Ihr lest in der Bibel, ihr geht mit der Bibel um, das ist euer Tun, euer Geschäft. Aber dieses Wort hat euch noch nie verwandelt. Ihr lest das ja nicht wie solche, die Brot essen wollen und das Wort Gottes nehmen als Speise. Ihr nehmt das als Beruf, als Job. Und das ist ja die Gefahr von uns Pfarrern, dass man die Bibel nimmt und nicht selber davon lebt. Und da haben Sie eine Verantwortung auch für mich, dass Sie mir auf die Finger klopfen, wenn Sie sagen, das hast du geredet, aber das ist in deinem Leben nicht so. Und diese Erkenntnis, die Luther gefunden hat, die stammt ja gar nicht von ihm, die hat er ja nicht als Augustinermönch gewonnen, sondern die hat er ja von Paulus gewonnen, dass man blind bleibt für das Wort Gottes, wenn uns Gott nicht zuvor die Augen öffnet. Und wenn Sie die Bibel verstehen wollen und meinen, Sie könnten rangehen, wie wenn Sie eine Zeitung oder den Spiegel lesen, werden Sie nie die Bibel verstehen. Wenn Sie nicht rufen, Herr, öffne mir die Augen und zeig mir in meinem Leben, was du treffen willst. Das ist doch ein Reden des lebendigen Gottes mit uns und mit unserer Not. Und Paulus hat das auch nicht aus seinem Kopf gesogen, sondern das hat er von Jesus gehabt. Wo Jesus immer wieder im Johannesevangelium davon spricht, dass allein er die Blindheit von den Augen wegnehmen kann, dass er allein das Verständnis geben kann. Das gibt es schon im Alten Testament bei Jeremia, dass Leute sich hinweggemogelt haben über den Ernst des Wortes Gottes und gesagt haben, es ist doch alles in Butter bei uns. Friede, Friede, ist doch schön. Fortschritte, unsere Statistik ist gut, es wächst doch in der Kirche. Sagen Sie mal, kann man das kirchenpolitisch heute austricksen? Wenn die Gemeinde sich zu Wort meldet und sagt, wir wollen Pastoren haben, die uns Lebensbrot geben. Nichts weiter. Die uns Jesus Christus in den Predigten vor Augen stellen, den Sohn Gottes. Auf uns liegt eine Blutschuld, dass in unserer Kirche das möglich war, dass so viel wieder gepredigt werden kann von einem moralischen und seichten Jesus, der einen nicht aus dem Tod lösen kann und der keine Sünde mehr wegnehmen kann. Und das Zweite, was ich Ihnen sagen will, man kann in der Bibel ewiges Leben finden. Jesus sagt das deutlich, was nutzlos ist. Und er sagt, die Bibel hat eine Mitte. Und wenn Sie das Buch Esra lesen oder das Buch Esther, oder das vierte Mosebuch mit seinen Gesetzen, dann wissen Sie, dass es auch dort um ein Thema geht. Um Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und das war die Erkenntnis der Reformation. Wenn Sie Bibel lesen, dann suchen Sie Jesus darin. Und wenn Sie Predigten hören, dann suchen Sie Jesus darin, den Gekreuzigten, Auferstandenen. Denn das ist das Thema der Bibel. Die haben doch recht, die Predigten kritisieren und sagen, hier habe ich nichts von Jesus gehört. Das ist die Mitte der Bibel. Sie ist, die von mir zeugt. Um was soll es denn sonst gehen in der Bibel? Alles läuft auf ihn zu. Und auf was denn? Dass ein verlorener Mensch heimfindet zum Vater, so wie es Jesus selber in diesem gewaltigen Bild gezeichnet hat, wo dieser Sohn aus der Zerstreuung seines Lebens. Und da ist doch der moderne Mensch abgebildet, der da lebt. Einerseits in Saus und Braus und ausgibt, was er hat. Und auf der anderen Seite lebt er gebunden unter anderen, die ihn zur Arbeit jagen und hetzen. Und er hockt da und sagt, was ist denn mein Leben eigentlich noch wert? Und dann erinnert er sich, mein Leben ruht darin, dass ich meinen Vater habe. Mein Vater, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen. Um was geht's denn in der Bibel? Es geht doch nicht um politische Zeitmeinungen, die mögen als Nebenprodukt abspringen. Es geht doch nicht um Lebenshilfen, die sind selbstverständlich damit drin, wo ich den Sinn meines Lebens begriffen habe. Wenn ich einen Vater habe, dann ist mein ganzes Leben sinnvoll. Dann hat mein Leben einen Sinn. Mein Sterben hat einen Sinn. Mein Arbeiten hat einen Sinn. Und dann kehrt dieser Sohn heim und der Vater steht auf dem Söller seines Hauses und schaut hinaus. So schildert uns das Jesus, wie der himmlische Vater wartet auf Umkehr, auf sie, bis sie heimkehren und sagen, Vater, ich habe daneben gelebt. Ich habe das Verfehlte geliebt. Ich habe das Sinnlose in meinem Leben geliebt. Das war Sünde. Das war gegen dich ein Verbrechen. Ich will dich haben, nichts mehr. Alles andere kann doch mich nicht mehr befriedigen. Und wie der Vater diesen Sohn nimmt und an sein Herz drückt und unter seinen Mantel nimmt, das ist die Mitte der Schrift. Davon zeugt sie vom ersten Blatt der Bibel bis zur letzten Seite der Offenbarung, dass unser Gott in Jesus Menschen zu sich ziehen will. Es geht nicht darum, dass sie sagen, ich habe die Bibel unterm Arm geklemmt gehabt. Und ich habe in der Bibel gelesen und ich saß in der Kirche. Sondern es kommt darauf an, dass sie Jesus, den Gekreuzigten, entdecken als den, der hier ihr Leben wieder mit Gott versöhnt. Und dass sie dann morgen und ihr ganzes Leben in dieser Freude stehen können, ist Gott für mich so, trete gleich alles wieder mich. Den habe ich bei mir, weil Jesus mich mit dem Vater versöhnt hat. Ich bin der verlorene Sohn, der heimgekehrt ist. Das war Reformation, als ob es um Strukturen und Kirchentrennung oder Kirchenvereinigung gegangen wäre. Und wo das heute unter Christen entdeckt wird, dann werden sie eine weltweite Bruderschaft finden in allen Kirchen. Da ist die Einheit der Gemeinde Jesu da. Da werden die anderen Fragen gegenstandslos werden. Ich habe nur die Sorge, ob wir heute uns reformieren lassen, ob Gott dieses Werk der Erneuerung seiner Gemeinde tun kann. Das wurde ja gefeiert. Es gab viele Erneuerungen Gottes und das ist ein Wunder, dass er geredet hat, nicht nur unter Luther, unter Waldus, unter Franz von Assisi, unter Wycliffe, unter Huss. Und wie das immer hieß, wie war denn das, als unsere Väter in der Gemeinschaftsbewegung das Wort der Bibel wieder entdeckten, wie die Weinbergbauern, die Wengerdorf von Tübingen, die Gorgen plötzlich in ihren Weinberghäuschen saßen und miteinander Bibel lasen. Ausgerechnet diese Leute, von denen man nur grobe Witze erzählen kann, die vom Wort der Bibel sich umwandeln lassen wollten, weil sie entdeckten, dort ist ewiges Leben darin. Dort wird von Jesus gesprochen, der mein Leben vom Verderben erlöst, der mich mit Gnade und Barmherzigkeit krönt. Das müssen sie finden. Er, Jesus, will uns reformieren. Amen. Und nun wollen wir aus diesem Reformationslied 207 nochmals drei Verse singen. 207, die Verse 6, 7 und 8.
Segen beten. Herr Jesus Christus, wir beugen uns unter unsere große Schuld. Wir sind mitschuldig an dieser Lauheit heute, an der breiten Unwissenheit der Jugend von deinem Wort, an der Kritiksucht und an der Zerstörung der Maßstäbe deiner göttlichen Gebote. Herr, wir haben unser eigenes Leben dadurch zerstört und das, was uns allein im Leben und im Sterben tragen kann, dein Wort. Herr, wir danken dir, dass du heute noch einmal mit uns redest und dass du uns zur Umkehr aufrufst. Und du setzt uns als Zeugen deines Wortes. Bewahre uns davor, dass es nie um etwas anderes gehen soll, als allein um die Ehre deines Wortes. Auch in allen Diskussionen und Gesprächen und Kämpfen in unserer Kirche. Dass wir unempfindlich werden, wo unsere eigene Ehre getroffen wird. Aber dass wir so empfindsam und unduldsam werden, wo es um deine Ehre geht. Um dein Sterben und um dein Leiden für uns. Um deine ewige Errettung, die du uns anbietest. Herr, wir wollen dieses Wort weitersagen, dass Menschen heute errettet werden von dir und ewiges Leben finden, umkehren und heimkehren in deine Vaterarme. Lass das auch im Leben unserer Gemeinde geschehen. Zeig uns, was wichtig und was unwichtig ist, dass wir Wichtiges vom Unwichtigen trennen können. Herr, bewahre uns davor, dass wir unsere Zeit nicht füllen mit Dingen, die vor dir nicht bestehen können und die nicht taugen. Gib uns einen Blick für das, was heute Not ist. Und wir bitten dich für deine Christenheit. Du weißt, wie viel Unglaube heute da ist, wie der Zweifel so viele Menschen an sich bindet. Rede du durch dein Wort, dass lebendiger Glaube entsteht und Menschen ihr Leben in deine Nachfolge geben. Wir bitten dich für unsere Ausbildungsstätten. Gib doch, dass dort nicht nur mit dem Verstand geforscht wird, sondern gib du dort Lehrer, die von ganzem Herzen dir nachfolgen, mit ihrem ganzen Leben dir dienen. Ja, Herr, erneuere deine Kirche und fange bei uns selber an. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun wollen wir noch von dem Lied von Otto Riedmüller, Herr, wir stehen Hand in Hand, 473, die Verse 2, 3 und 4 singen. 473, 2, 3 und 4.
Thank you.
Jesus hat ein Zeichen in dieser Welt gegeben, nicht nur ein Zeichen, sondern richtig fassbar seine Gegenwart. Und das ist seine Gemeinde. Nun verstehen wir das immer nicht, was das soll, denn für uns ist Gemeinde ein Organisationsbegriff und für uns ist Gemeinde etwas Distanziertes. Was verbindet mich mit den Menschen neben mir? Vielleicht nicken sie nachher jemand zu oder haben sie sogar meine Bitte schon erfüllt, dass sie dem neben sich die Hand gegeben haben. Gemeinde ist noch mehr. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt, dass wir voneinander wissen und die Lasten, die einer zu tragen hat, miteinander mittragen. Das ist die größte Schuld, dass unsere Organisationsform heute so ist, dass wir aneinander vorübergehen. Daran leide ich. Und deshalb wollen wir heute Abend um 20 Uhr bei uns im Pfarrhaus zusammensitzen. Ich möchte einmal reden in einem, ich nenne es offenes Pfarrhaus, dass wir einfach die Türen aufmachen über unsere persönliche Stille, wie man das macht, das Bibellesen und wie man da weiterkommt. Ich möchte ganz besonders die einladen, die jetzt im Gottesdienst als Einzelne da sind. Die sagen, ich kenne da niemand und ich komme irgendwo her aus Stuttgart und ich habe da keinen Anschluss. Es ist jeder willkommen, aber es geht ganz besonders die an. Alle sind willkommen, aber die geht es besonders an, die gar keinen Anschluss haben, denn so kommen sie um im Glaubensleben, so wachsen sie nicht. Sie brauchen Gemeinschaft und wir freuen uns, wenn wir mit ihnen Gemeinschaft haben dürfen. Und laden Sie deshalb heute Abend ein. Wir bewirten gar nicht, es ist nur einfach, dass das Haus offen ist und um der Gemeinschaft willen. 20 Uhr, Stitzenburgstraße 13, gegenüber von der Bäckerei Frank. Am Dienstagabend im unteren Saal unser Bibeltraining Einigkeit, die man nicht machen kann. Vom Machen. Wie man die Einheit der Christen findet, das ist vielleicht heute auch schon angeklungen, 20 Uhr. Und am Mittwoch haben wir dann unseren Batzach um 10.30 Uhr bis um 19 Uhr. Wir wollen den Erlös dieses Batzachs für einen Hospitalbau in Bangladesch, der Liebenzeller Mission, dann geben. Und wir danken allen denen, die mithelfen. An einer Stelle brauchen wir sie alle. Und das war letztes Mal ganz gewaltig, wie überall aus Stuttgart, von den vielen, die am Gottesdienst teilnehmen, plötzlich ein Kuchen kam und die sind alle dort verkauft worden. Das war eine schöne Sache, dann bei dem gemeinsamen Kaffee trinken. Vielen Dank all denen, die am Vorabend ist es am besten den Kuchen abgeben, aber Sie können es auch noch am Bazar selbst dann, aber am besten am Vorabend. Vielen Dank für dieses Mithelfen. Also am Mittwoch von 10.30 Uhr bis 19 Uhr ist dann der Verkauf drüben im Gemeindehaus. Unsere Kindergärtnerin Frau Stieglach, die wir immer nur Tante Erna nennen, wird uns im nächsten Sommer, Ende Juli, nun also die Arbeit aus der Hand legen. Da ist sie 70 Jahre alt und wir sind da dankbar. Aber das wird an dieser Stelle dann noch gesprochen werden müssen. Wir haben nun nur schon diese Stelle ausgeschrieben, da ja unter Umständen auch lange Kündigungszeiten bestehen. Wir suchen eine spezielle Kindergärtnerin. Wir suchen eine Kindergärtnerin, die diesen Dienst als Dienst einer christlichen Gemeinde tut. Und die bewusst auch in diesen Zeiten, wo über Erziehung die möglichsten und unmöglichsten Ansichten herumgeistern, einen bewusst evangelisch-biblischen Weg geht in der Kinderunterweisung. Und die diese Linie auch durchhält und die wir vom Kirchengemeinderat und von der Gemeinde her gerne in dieser Arbeit unterstützen wollen. Ich möchte das hier nur auch sagen, falls Sie jemand wissen, dass die interessierten Personen doch mit uns reden, dass wir zeitig hier eine Entscheidung treffen können und dann auch, wenn es dann im August nächsten Jahres soweit ist, dann alles schon in die Wege geleitet ist. Es geht um eine ausgebildete Kindergärtnerin, die dann die Gesamtleitung dieses zweiklassigen Kindergartens hat. Unsere Israelreise hat auf die ausgelegten Prospekte das letzte Mal einige neue Teilnehmer noch gefunden. Ich weiß es nicht, es werden noch einige Plätze frei sein. Ich denke, dass wir jetzt im Ende November wohl die Teilnehmerliste voll haben werden. Wir haben unsere Teilnehmerzahl noch mal um 8 aufgestockt, sonst wäre die Reisegruppe jetzt schon voll. Aber ich möchte Ihnen Mut machen, wer mitgehen will und mitgehen kann über Ostern. Sie können auch gerne noch über die Details mit meiner Frau oder mir reden. Es ist ein erstklassiges Reiseangebot in der äußeren Versorgung. Deshalb ist es auch etwas teuer. Es wird nicht für jedermann erschwinglich sein. Aber wer es ermöglichen kann, es ist eine angenehme Reise, gerade vom Äußeren her, weil es dann nicht strapaziös sein wird. Und wir werden alle wichtigen biblischen Orte sehen. Wir haben 15 Tage Zeit. Es liegen noch Prospekte dort auf dem Stuhl und drüben auf dem Tisch.